Präzisionsprävention statt Äpfel zu essen? Lieber Lipoprotein A checken und dann am besten gleich noch eine Cardio-CT hinterher? Schöne neue Herz-Kreislauf-Welt. Heute mit einem besonderen Blick auf LPA. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Evidenz-Update-Podcasts. Wir das sind
Martin Scherer,
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der DGAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und hier am Mikro ist heute ohne Staccato Dennis Nößler, Chefredakteur der Erzzeitung aus dem Hause Springer Medizin. Moin, Herr Scherer.
Moin, Herr Nößler.
Wie geht's Ihnen?
Es geht mir sehr gut, vielen Dank. Ja, ihr stopfen jetzt auch weg, wenn ich mir das so richtig anhöre.
Ja, es wird immer besser. Es zieht sich. Kennen Sie die goldene Regel? 3 Tage kommt sie, 3 Tage bleibt sie, 3 Wochen braucht sie, bis sie wieder weg ist.
Ja, ich höre das nicht zum ersten Mal, Herr Nößler. Ich habe da ein Déjà-vu oder besser gesagt ein déjà entendu.
Okay, allseits bekannt. Wir wollen ganz rasch in unser Thema reinkommen, nämlich Lipoprotein A haben wir uns heute vorgenommen. Hat mit Schnupfen vielleicht nichts zu tun, wissen wir nicht. Kann ja alles sein. Haben Sie jemals schon Ihr LPA checken lassen?
Nein.
Nicht mal aus Spaß?
Nein.
Okay.
Sowas ist kein Spaß, sowas ist bitterer Ernst. Das ist eine der Grundregeln der Überdiagnostik. Nichts ist Spaß.
Es schadet erst einmal und dann kann es vielleicht nutzen. Ein Screening kennen wir alle. Würden Sie es denn auf Nachfrage bestimmen lassen, wenn jemand zu Ihnen kommt, Check-up beispielsweise, und sagt, es wäre mir mal wichtig zu wissen, wo der ist?
Nur gegen Widerstände. Also diese Wunschbestimmungen mache ich in der Regel nicht. Viele sagen, ich bestimme dies und das, wenn es privat bezahlt wird. Ich habe mir eigentlich zum Ziel gesetzt, überhaupt gar nichts gegen meine Überzeugung mehr zu machen.
Und wir haben irgendwie uns es nicht zum Prinzip gemacht, aber es ist ganz automatisch geschehen, dass wir in diesem Jahr fast jede Podcast-Episode gegen das gesunde Herzgesetz gemacht haben, vielleicht machen mussten. Und auch jetzt ist wieder das gesunde Herzgesetz ein Teilanlass für diese Episode. Ich hole mal alle Hörerinnen und Hörer ab, warum wir heute über Lipoprotein A sprechen wollen. Hintergrund ist eine Pressemitteilung vom Uniklinikum der Goethe-Uni Frankfurt vom 3. September. Bevor ich die jetzt gleich vorlese, Herr Scherer, wo packen wir die hin?
In die Shownotes.
In die Shownotes. Ich raff's mal ganz rasch zusammen, was da drin steht. Da hat die Goethe-Uni, also das Uniklinikum, tatsächlich behauptet, das gesunde Herzgesetz setze einen klaren und sehr sinnvollen Schwerpunkt. Und dann heißt es in der Pressemitteilung, etwas provokant könnte man sagen, effektive Präzisionsmedizin statt Äpfel essen. Da fehlt ein Zu, meines Erachtens. Und dann steht da drunter, natürlich wollen sie nicht missverstanden werden wollen, weil natürlich gesunde Lebensführung mit viel Bewegung und Ernährung einen entscheidenden präventiven Effekt hat. So, dann habe ich da mal nachgefragt bei denen, was das denn bedeuten soll. Und dann haben sie geschrieben, dass gesunde Lebensführung ein ganz wichtiges Basiselement der Prävention für viele Risikofaktoren ist. Und dann erklärt das Uniklinikum weiter, dass das gesunde Herzgesetz ermögliche eine Verbesserung der Lebenserwartung auf Basis, jetzt kommt es, evidenzbasierter medizinischer Diagnostik und einer personalisierten Behandlungsstrategie. Dann sprechen die von eben dieser Präzisionsmedizin und verweisen auf ihr erstes universitäres kardiovaskuläres Präventionszentrum und schreiben gleich, was man dort alles machen kann, nämlich einerseits exzellente Bildgebung, wahrscheinlich CT, und die Möglichkeit und Expertise für eine genetische Analyse bezogen auf Fettstoffwechselstörungen und eine darauf aufbauende Beratung. So, jetzt aber gleich Ende. Dann habe ich nachgefragt, ob Sie damit die familiäre Hypercholesterinämie meinen, weil Sie sprechen von Genetik. Sie sagen nein, Ihnen geht es tatsächlich um Lipoprotein A. Und Sie sehen darin, in Ihrem Präventionszentrum, Zitat, regelhaft Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittener Atherosklerose, bei denen zuvor monofokussiert auf das LDL behandelt wurde, das Lipoprotein A, ein atherogenes cholesterinunabhängiges Lipoprotein, das ausschließlich genetisch determiniert ist, wurde für die Risikostratifizierung und Behandlungsempfehlung in diesen Fällen nicht berücksichtigt. Zitat Ende. Das ist der Anlass für das Gespräch heute. Verlinken wir alles. Räumen wir es mal ein bisschen auf, Herr Scherer. Was haben Sie da jetzt alles gehört? Worüber müssen wir da jetzt sprechen?
Es sind Begriffe wie Exzellenz und Präzision. Beim Begriff Präzisionsmedizin, da muss ich immer an Laserstrahl und Nachtsichtgerät denken. Das sind so Begriffe, die die Aura des medizinischen Fortschritts suggerieren. Und da ist viel Show und viel Blendwerk mit dabei. Es wird suggeriert, dass es unter dem Deckmäntelchen einer individuellen Beratung und mit wahrscheinlich mit privat bezahlten Leistungen für jeden Einzelnen eine lebensverlängernde Strategie gibt, in der Lipoprotein A eine wesentliche Rolle spielt. Und das ist schlichtweg Unfug.
Ja, das ist also schlichtweg Unfug. Damit könnte ich sagen, vielen Dank, Herr Scherer, bis zum nächsten Mal. Nein, wir wollen ja ein bisschen die Evidenz zum Thema LPA rauspicken. Und es ist nicht falsch, wenn ich sage, Herr Scherer, die Suchen bei PubMed, die waren jetzt nicht so trivial für uns, oder?
Es gibt da schon eine Menge Literatur und das ist überhaupt nicht bestritten oder umstritten, dass es eine Assoziation gibt zwischen erhöhten LPA-Spiegeln und einem erhöhten Risiko für KHK und andere kardiovaskuläre Ereignisse, wie zum Beispiel Schlaganfall. Es gibt auch eine Assoziation zwischen Lipoprotein A und Aortenklappensklerose bzw. Aortenklappenstenose. Das liegt daran, dass das LPA mit dem Plasminogenstoffwechsel interferiert und einen prothrombotischen Effekt hat. Das ist überhaupt nicht bestritten. Es ist auch nicht bestritten, dass LPA genetisch determiniert ist, aber eben nicht von außen beeinflussbar ist. Das ist das Entscheidende. Mhm. Jetzt gibt es immer wieder Papers, die vorschlagen, man solle doch zumindest einmal, once in a lifetime, einmal im Leben LPA bestimmen. Das kommt in den ESC-Leitlinien vor. Das kommt auch in einem Paper vor, das ich uns mal für heute rausgesucht habe. Circulating Lipoprotein A in all cause and all specific mortality, a systematic review and dose response meta-analysis von Armin et al. Erschien letztes Jahr im European Journal of Epidemiology. Wo packen wir das hin, Herr Nössler?
In die Shownotes.
Und wo ist dieses Journal uns schon negativ aufgefallen?
Bei der Herz-Kreislauf-Sterblichkeit. Und zu meinem Bedauern muss ich sagen, das erscheint bei uns im Verlag.
Na gut, da gibt es ja auch gute Sachen drin. Und auch dieses Paper ist nicht unbedingt ein schlechtes. Die haben sich für Dose-Response-Patterns interessiert. Das heißt, sie haben eine Dosis-Wirkungsbeziehung dargelegt. Je höher der LPA-Spiegel, desto höher die All-Cause-Mortality, desto höher das kardiovaskuläre Ereignisfeld. Es handelt sich sozusagen um eine lineare Beziehung. Das ist auch alles so richtig. Das Problem ist die Schlussfolgerung. Sie sagen dann, und weil das so ist, unterstreichen Sie nochmal die Empfehlung der ESC-Leitlinie. Bestimmt ist mindestens einmal im Leben. Ich will da jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst. Ich meine, es wird viel Zeug bestimmt über die Lebenszeit. Es werden viele unnötige Untersuchungen gemacht. Und wenn man jetzt einmal unnötigerweise das LPA bestimmt, meine Güte, ja, dann wird jetzt auch niemand davon sterben. Aber es macht einfach keinen Sinn, weil es die Risikostratifizierung, so wie sie jetzt von uns empfohlen wird, über Ariba, über ein kardiovaskuläres Assessment, über einen Fokus auf die beeinflussbaren Risikofaktoren, da wird das keine Rolle spielen.
Vielleicht kann man an der Stelle, packen wir auch in die Shownotes, für alle, die Sie vielleicht nicht regelmäßig auf dem Schirm haben, aus der Leitlinie Hausärztliche Beratung zur kardiovaskulären Risikoprävention, mein Gott, dass ich das fehlerfrei aussprechen kann, zitieren, da kommt Lipoprotein A drin vor, also es wird da gar nicht unterschlagen, es wird da genannt als eben Assoziation, was Sie gerade gesagt haben, die ist ja gerade in der Überarbeitung und ich glaube Anfang nächsten Jahres könnte sie fertig sein, die neue Version. Jetzt ziemt es sich nicht, Herr Scherer, dass man aus Leitlinien Arbeit zitiert, bevor irgendwas veröffentlicht ist oder durch ein Review, aber was ist denn Ihre Erwartung?
Meine Erwartung,
LPA dann andere?
Also ich weiß ja schon so ein bisschen, wie Sie fragen und wir kennen uns ja auch jetzt nicht erst seit gestern. Ich will jetzt nicht sagen, ich wäre auf die Frage vorbereitet gewesen, aber ich habe sie kommen sehen. Und ich mache es mal andersrum. Sie brauchen für jede Maßnahme einen gewissen Wirksamkeitsbeleg. Und es fehlt jeglicher Ansatz dafür, dass die Bestimmung von LPA eine umschriebene therapeutische Konsequenz hat.
Das sind jetzt aber zwei Aspekte, die Sie ansprechen. Das eine ist, wir wissen von LPA, dass es eine starke Assoziation gibt, aber es gibt auch in der Mangelung von Therapeutika bis heute keine Möglichkeit, LPA zu senken. Schafft man auch mit Statinen nicht. Und deswegen kann es auch bis dato keine Interventionsstudie geben, mit der man herausfinden kann, dass ein Senken von LPA oder ein Messen von LPA klinische Outcomes ändern kann. Stichwort Mortalität.
Ja, das ist alles richtig. Und aus diesem Grunde rechne ich überhaupt nicht damit, dass jetzt eine Empfehlung in das Leitlinien-Update reinkommt, LPA zu messen. LPA, Sie haben es sehr schön erklärt, die LPA-Messung hat keine therapeutische Konsequenz. Einen Wert zu messen, der keine evidenzbasierte Maßnahme nach sich zieht, macht keinen Sinn. Und wer viel misst, misst viel Mist.
Jetzt könnte ich trotzdem nochmal fragen, ich tue mal so, als wäre ich Internist, bin ich ja nicht. Aber das ist eine internistische Sichtweise, die ich oft gehört habe, sehr oft, wenn es auch um das Bestimmen von Surrogaten oder anderen Laborwerten ging, war oft, es hilft mir doch, oder anders, vielleicht anders gesagt, es schadet doch nicht zu wissen, wo ein Wert liegt. Das ist etwas, was man oft hört und was man hier in dem Fall hören würde. Das steht auch mehr oder weniger so in der Author Conclusion drin, die Sie von der Arbeit, die Sie gerade zitiert haben, dass wenn ich um ein erhöhtes Risiko weiß, über eine LPA-Bestimmung beispielsweise, dann könnte ich mit diesem Wissen vielleicht auch in der Risikoberatung etwas engmaschiger vorgehen. Das klingt für mich erstmal plausibel, wenn das jemand so sagen würde.
Man muss eben, wie so oft, Herr Nössler, die zwei Ebenen auseinanderhalten. Lassen Sie uns mal das Hautkrebs-Screening als Beispiel nehmen, das erwiesenermaßen auf einer Public Health-Ebene überhaupt gar keinen Sinn macht, als gießkannenmedizinische Maßnahme. Wenn Sie aber zu mir kommen und sagen, ich habe da ein ungutes Gefühl und da ist eine Hautstelle, die kommt mir ein bisschen komisch vor, dann sind wir im Bereich des opportunistischen Screenings, im Bereich der individuellen Beratung und dann ist das eine völlig andere Sache. Also man muss die Individualebene von der Public Health-Ebene unterscheiden. So ist es beim LPA auch. Es ist eine völlig andere Sache, ob ich in eine Leitlinie reinschreibe, jeder Mensch muss das einmal im Leben bestimmt kriegen, oder ob ich mich dann vielleicht in der individuellen Beratung mit Ihnen oder einem anderen Patienten dann doch vielleicht mal dazu durchringe, es abzunehmen. Da geht dann die Welt auch nicht von unter. Man muss ja immer gucken, dass man dann so ein Trade-off macht. Aber es gibt überhaupt gar keine Evidenz dafür, das als Empfehlung irgendwo reinzuschreiben. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Im Augenblick haben wir keine positive Empfehlung dafür, es zu bestimmen. Aber um nochmal auf Ihr Beispiel zu kommen, wenn Sie das Gefühl haben, Sie können jetzt eine therapeutische Blutentnahme machen und dadurch die Awareness desjenigen steigern, die Sensibilität desjenigen steigern, die Bereitschaft dafür, dann vielleicht nochmal eine Smiley-Session mit Ariba zu machen, dann ist das natürlich Ihr individueller Style und Ihre persönliche ärztliche Behandlungsfreiheit.
Also das ist dann tatsächlich auch ein Approach, der sagt ganz grundsätzlich Finger weg, aber individuell, wie so oft, wenn du im Gespräch im konkreten Fall einen Nutzen darin siehst, ja, why not?
Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen LPA ab und alle anderen beeinflussbaren Risikofaktoren sind innerhalb der Norm. Was machen Sie denn dann? Der Mann ist schlank, der Mann hat ein gutes LDL, der Mann oder die Frau hat keinen Diabetes, raucht nicht, isst ihre Äpfel, verhält sich comme il faut und rennt dann mit so einem Damoklesschwert darum, dass da noch ein nicht beeinflussbarer Risikofaktor schlecht ist. Wäre ich kein Freund von, die Leute unnötig kirre zu machen.
Gut, Herr Scherer, das ist der Aspekt, Sie sagen, Leute kirre machen. Ich gehe noch einen Schritt weiter und sage Self-Fulfilling Prophecy. Man kann Leute auch im Kopf krank machen. Ich hätte ja fast gesagt, naja, wenn es hoch ist, das LPA, dann gehe ich jetzt einmal im Jahr zum CT. Vielleicht abschließend, Herr Scherer, was machen wir, falls im parlamentarischen Verfahren des GHG vielleicht noch LPA angeflanscht wird in die Früherkennungsuntersuchung?
Würde mich nicht überraschen, aber ich glaube, da muss man jetzt einfach mal abwarten, ob die Maßnahmen, die jetzt da noch drinstehen in der Kabinettsfassung und ob die so kommen. Aber man kann sich natürlich alles Mögliche ausdenken. Und zum Glück gibt es ja uns und zum Glück gibt es die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin.
Da sind wir im Cliffhanger-Modus. Das könnte fast schon einer gewesen sein. Also wir halten das im Blick. Herr Scherer, vielen Dank an der Stelle. Wollen wir es mit einem Ausblick wagen? Was meinen Sie?
Ja, wir machen weiter an der Stelle. Wir müssen uns, glaube ich, mal darüber unterhalten, wie Märkte erschlossen werden in Deutschland und wie der Versuch, evidenzbasierte Medizin in die Versorgung zu bringen, immer wieder daran scheitert, dass andere bei der Implementation von Grundhaltungen und Meinungen effektiver sind als die Verfechter der evidenzbasierten Medizin. Wie funktioniert das? Was machen die besser? Und wie ist der Weg des Geldes?
Gut, das heißt, für eine der nächsten Episoden, sagt Martin Scherer, werden wir vorher die gesamte Marx-Engels-Gesamtausgabe mega lesen. Ich glaube, das sind 40 Bände. Und dann werden wir die Marktsystematik in der Medizin durchkauen. Herr Scherer, ich freue mich drauf. Grüße an Sie alle da draußen und Ihnen danke. Bleiben Sie fröhlich.
Alles Gute Ihnen. Tschüss.
Tschüss.